Nachdenkseiten. Die kritische Website. Der Terror und die Religion. Verantwortlich Jens Berger. Geostrategische Erwägungen und die Kontrolle von Öl und Gas bestimmen seit dem 19. Jahrhundert die Interessen der großen Mächte im Nahen Osten. Mit dem arabischen Frühling schienen sich die Hoffnungen der Menschen auf ein Leben in Würde zu erfüllen. Doch der Sturz säkularer Diktatoren mündete im Staatszerfall, Aufstieg des politischen Islam und unverhohlene Hegemonialpolitik der Despotien am Golf, allen voran Saudi-Arabien. Ausgetragen werden die Konflikte mit Hilfe privater Gewaltakteure, unter denen der Islamische Staat sich dadurch auszeichnet, dass er sich von seinen Sponsoren weitgehend unabhängig gemacht hat. Religion wird instrumentalisiert zur Errichtung neuer Ordnungen und Machtstrukturen, die ethno-religiöse Säuberungen gigantischen Ausmaßes zur Folge haben. Über die politische Ökonomie von Terror und pervertierter Religion sprach Jens Wernicke mit dem Autor und Friedensforscher Werner Ruf. Herr Ruf, in Ihrem aktuellen Buch untersuchen Sie die politische Ökonomie von unter anderem dem sogenannten Islamischen Staat. Was ist der Islamische Staat überhaupt? Der Islamische Staat ist nur einer von gut einem Dutzend von Gewaltakteuren, die in Syrien ihr Unwesen treiben und sich dabei auf eine sektiererische Auslegung des Islam berufen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Gewaltakteuren hat der IS es vermocht, im Irak und in Syrien staatliche Strukturen aufzubauen, ein Mindestmaß an Sicherheit für die Menschen herzustellen, Grundbedürfnisse wie die Wasser- und Energieversorgung einigermaßen zu sichern und so eine gewisse Akzeptanz zu erreichen. Religion, oder besser Konfession, ist dafür das Vehikel. Gnadenlos verfolgt werden Ungläubige, als da sind Christen, Zoroastrier, Jesiden, aber auch säkuläre Muslime jedweder Richtung und vor allem Schiiten. Letzteres hat seinen Ursprung in der Konfessionalisierung der Politik, die die USA nach dem Krieg von 2003 im Irak betrieben haben, wo nicht nur die Armee, sondern der gesamte öffentliche Dienst einschließlich Erziehungs- und Gesundheitswesen von Sunniten gesäubert und durch Schiiten ersetzt wurden. Saddam Hussein stammte zwar aus einer sunnitischen Region, aber er war säkulär, beispielsweise war der Daueraußenminister des Irak Tariq Azizi Christ. Die Inbesitznahme des Staates durch die Schiiten führte zu einer abgrundtief korrupten Pfründewirtschaft, zur systematischen Verfolgung und Diskriminierung der Sunniten. So ist es nicht verwunderlich, dass die Führungskader des IS vor allem hohe Offiziere aus Armee und Geheimdienst Saddam Husseins sind, Zyniker der Macht, die die Religion für ihre Zwecke des Einschlusses von Sunniten und des Ausschlusses von Schiiten benutzen und die Konfessionalisierung der Auseinandersetzungen instrumentalisieren. Ähnlich, doch mit größerer Effizienz hat der Islamische Staat eine kriminelle Ökonomie aufgebaut. Er generiert seine Einnahmen durch das Abpressen von Steuern, die Nicht-Suiten an Straßensperren für Häuser, Geschäfte etc. bezahlen müssen. Eine wichtige Einnahmequelle sind Geiselnahmen, auch von Kindern, die bei Nichtbezahlung des geförderten Lösegeldes ermordet werden. Schließlich müssen die Forderungen glaubhaft sein. Erhebliche Summen werden erreicht durch die Geiselnahme und nötigenfalls Ermordung von Ausländern. Journalisten, Entwicklungshelfer etc., wie beispielsweise des amerikanischen Journalisten James Foley. Solche wertvollen Geiseln werden unter den Gewaltakteuren auch gehandelt oder sich wechselseitig abgejagt. Die Verbreitung von Angst und Schrecken durch bestialische Strafen und Hinrichtungen ist Grundlage der Herrschaft und der Finanzierung zugleich. Eine weitere wichtige Einnahmequelle ist der Handel mit Antiquitäten, für die es im Westen offensichtlich einen riesigen Markt gibt. Hinzu kommt der Export von Öl aus irakischen und syrischen Ölfeldern. Unter den Kunden an diesem Markt, den man offensichtlich nicht stilllegen will, sollen auch EU-Staaten sein. Die Einnahmen des IS wurden auf bis zu 4 Millionen Dollar pro Tag geschätzt. Der IS ist also eine Terrororganisation und zugleich ein globaler ökonomischer Akteur. Was treibt die Menschen zum Islamischen Staat? Es gibt sicherlich fanatisierte Menschen, die sich diesem Gewaltakteur anschließen. Das allerdings gilt genauso für die vielen anderen Gewaltakteure wie, um nur wenige zu nennen, die Nusra-Front, einen Ableger von Al-Qaida, Jaish al-Islam oder Akra es-Sham etc. Tatsache ist aber auch, dass der IS wohl seinen Kämpfern lange Zeit den besten Sold, nach Schätzungen 400 bis 600 Dollar im Monat zahlen konnte. Die Aktivität besteht also nicht nur in fanatisiertem Glauben oder der Möglichkeit, Gewaltfantasien ausleben zu können, sondern auch in handfesten materiellen Interessen. Aus Tunesien und Libanon ist bekannt, dass den Freiwilligen, die sich einer dieser Banden anschließen, Handgelder bis zu 6.000 oder 8.000 Dollar bezahlt werden. Es ist also nicht so, dass der Islamische Staat aus einer Ansammlung überzeugter Massenmörder und Terroristen besteht? Keineswegs. Diese Terrororganisation bietet, wie die anderen auch, materielles Auskommen, eine Lebensperspektive, Kameradschaft und Macht. Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang Untersuchungen des Verfassungsschutzes, denen zufolge 378 Personen aus Deutschland zu den dschihadistischen Gewaltakteuren ausgereist sind. 54 davon sind deutschstämmige Konvertiten. Nur 26% hatten eine Schulausbildung abgeschlossen, nur 12% hatten einen Job, meist im Billiglohnsektor, ein Drittel war bereits im Bereich der Kleinkriminalität, es geht um Eigentumsdelikte, Drogenhandel, Körperverletzung etc., straffällig geworden. Das heißt, die Rekrutierung erfolgt am unteren Rand unserer Gesellschaft, unter den perspektivlosen Verlierern der neoliberalen Globalisierung. Und die gilt in Europa wie im Nahen Osten gleichermaßen wie in den insgesamt über 80 Ländern, aus denen Kämpfer der Dschihadisten stammen sollen. Es geht also in Wahrheit um Armut, nicht um Religion. Die Religion wird offensichtlich vor allem dazu benutzt, dem terroristischen Unternehmen etwas Missionarisches, ein Sendungsbewusstsein zu verleihen und die Gruppen zusammenzuschweißen. Dahinter steht eine Ökonomie der Gewalt, des Terrors, die es den Führern erlaubt, beträchtliche Summen Geldes anzusammeln. Dies gilt vor allem durch die monetäre Unterstützung, die die Banden in erster Linie aus den Golfstaaten erhalten. Deren Motive sind in erster Linie sehr irdischer Natur. Und was hat der sogenannte sexuelle Dschihad mit all dem zu tun? Dies ist ein besonders abartiger Aspekt dieses insgesamt abscheulichen Themas. Junge Frauen gehen freiwillig nach Syrien, um dort mit sexuellen Dienstleistungen die Moral der Kämpfer zu stärken. Dass es sich bei diesem sexuellen Dschihad nicht um ein Einzelfänomen handelt, zeigen die Zahlen, die der Verfassungsschutz für 2015 erhoben hat. Danach waren 21% der aus Deutschland in den Dschihad ausgereisten Frauen meist junge Mädchen. Dass den jungen Frauen romantische Eheschließungen vorgegaukelt werden, ist oft Teil dieses Geschäfts. Frauen, die nach der selektiven Auslegung der Schriften durch die Dschihadisten verheiratet werden, haben keinerlei sozialen und materiellen Schutz, der ihnen in den meisten islamischen Ländern, in denen eine Zivilehe existiert, zusteht. Mit einem dreimaligen »Ich verstoße dich« ist der Ehemann seine Frau los. Diese kann dann unter extrem schlechten und erniedrigenden Bedingungen versuchen, sich wieder zu verheiraten, da sie anders ihren Lebensunterhalt nicht sichern kann. Danach bleibt nur noch die Prostitution. Für die Frauen, die freiwillig in den Dschihad ziehen, gelten auch nicht mehr die Mindestsicherungen, die es im traditionellen islamischen Milieu und Gewohnheitsrecht gab. Die Einwilligung der Eltern und die vorherige öffentliche Bekanntgabe der beabsichtigten Eheschließung. Diese Frauen verlieren genau den relativen Schutz, den sie in traditionellen Gesellschaften genießen, wie beispielsweise, dass eine verstoßene Frau wieder in ihre Herkunftsfamilie zurückkehren kann, dass ihre Mitgift wie etwa Schmuck als eine Art Lebensversicherung ihr Privateigentum bleibt. Um welche Interessen geht es im Hintergrund? Das ist wie immer des Pudels Kern. Und die Interessen sind sehr vielfältig, zum Teil widersprüchlich. Da sind natürlich die USA, die letztendlich die Kontrolle über die strategisch und energiepolitisch so wichtige Region behalten wollen. Da ist Russland, dessen letzter und einziger Verbündeter im Nahen Osten das Assad-Regime in Syrien ist, vor allem aber in Tartus unterhält die russische Marine ihren einzigen Stützpunkt außerhalb des eigenen Territoriums. Da ist die Türkei, die auf jeden Fall die Entstehung einer Form von kurdischer Staatlichkeit in Syrien verhindern will und wohl auch Gebietsansprüche in einem zerstörten Syrien verfolgt. Und da sind die Golfstaaten, die, allen voran Saudi-Arabien, eines der letzten säkularen Regime in der Region beseitigen und sich als einzige Vormacht in der Region aufbauen wollen. Sie heizen die konfessionelle Dimension des Konflikts an, da sie den Iran als einzigen ernsthaften Gegner in der Region schwächen wollen. Der Sturz Assads würde die sogenannte schiitische Achse zerbrechen, die vom Iran über Syrien bis in den Libanon reicht. Doch sind sich die Golfstaaten nicht einig, da die Saudis die salafistischen Gruppen unterstützen, Katar dagegen die Muslimbrüder, zu denen auch das Erdogan-Regime zu zählen ist. Beide finanzieren sich in Syrien bekämpfende unterschiedliche Gewaltakteure. Zudem versucht Katar seit rund 10 Jahren eine Gaspipeline zu bauen, die über Syrien Anschluss an die große Ost-West-Pipeline in Richtung Europa bekommen soll, die durch die Türkei verlaufen. Israel sieht die Auseinandersetzungen wohl mit Wohlgefallen, zumindest insofern sie die Schwächung des Iran zum Ziele haben. Folgerichtig gibt es wohl israelische Unterstützung für die Al-Qaida nahestehende Terrororganisation Nusra Front. Weiter verkompliziert wird die Situation durch die Entdeckung riesiger Erdgasfelder, die sich im Küstenbereich vom Gazastreifen entlang der israelischen, libanesischen und syrischen Küste bis vor die Türkei ziehen. Jeder dieser Akteure verfolgt eigene Interessen, die denen der anderen widersprechen. Die Finanzierung und Unterstützung der Gewaltakteure in Syrien ist Kern des Problems. Dies erklärt, weshalb die Friedensbemühungen der UN, die sogenannten Genfer Initiativen, insgesamt erfolglos geblieben sind. Gerade scheiterte der dritte Versuch, alle Akteure zu einem Kompromiss zu bringen. Welche Verantwortung trägt der Westen für all das? Der Westen, allen voran die USA, hat in Syrien die fatale Politik des Regime-Changes fortgesetzt, mit der er schon Chaos im Irak und in Libyen, das übrigens zur neuen Bastion des IS zu werden scheint, verursacht hat. Die simple Forderung Assad muss weg enthält keinerlei politische Perspektive für das, was danach kommen soll. Es gibt eine Reihe von teils gerade erst bekannt gewordenen Planungsüberlegungen aus dem Pentagon und Empfehlungen des Council on Foreign Relations, wonach Al-Qaida und ihr nahestehende Milizen als wichtige und nützliche Partner im Konflikt angesehen werden. Angedacht wird in diesen Überlegungen auch die Errichtung eines salafistischen Fürstentums, also eines möglichen Kalifats, das die sunnitischen Teile des Irak und Syriens umfassen soll, weil dies den Vorstellungen der Verbündeten vom Golf entspreche. Eine solche Lösung auf konfessioneller Basis hätte die Vertreibung von Millionen Menschen christlicher und anderer Konfessionen zur Folge, da sie von ethno-religiösen Säuberungen unermesslichen Ausmaßes begleitet würden. Die bisherigen Fluchtbewegungen wären nur ein Vorbote dessen, was durch ein solches Vorhaben ausgelöst würde. Zusammenfassend: Ohne westliche Unterstützung also kein islamischer Staat? Die Anfänge dieses terroristischen Gewaltakteurs reichen zurück in den Irak, wo nach der US-Invasion und dem Sturz Saddam Husseins ehemalige Führungskader und dschihadistische Afghanistan-Kämpfer im US-Folterlager Camp Booker zusammentrafen. Glaubt man den oben erwähnten US-Dokumenten, erschien der IS der Obama-Administration als nützliches Werkzeug zum Sturz Assads. Nachdem der IS als Feind erkannt und definiert wurde, scheinen jetzt ernsthafte Überlegungen im Gange, die mit der Nusra-Front verbündete Terrormiliz Ashra es-Sham als verbündete US-Truppe aufzubauen. Hinter vielen dschihadistischen Gruppen steht nach wie vor Saudi-Arabien, dessen wahhabistischer Staatsislam Grundlage der religiösen Interpretation der Dschihadisten ist. Die von Saudi-Arabien patronierte Rebellenkoalition von 30 Gewaltakteuren, die an den Genfer Verhandlungen teilnehmen sollen, sind hauptverantwortlich für den Stillstand der Verhandlungen in Genf. Aber der Westen lässt Saudi-Arabien gewähren. Die USA haben auch in der Türkei, in Jordanien und in Saudi-Arabien gemäßigte islamistische Gruppen ausgebildet, die die Freie Syrische Armee, einen Zusammenschluss aus Deserteuren der Armee Assads und dschihadistischer Gruppen, unterstützen sollen. Nachdem mehrere ausgebildete Gruppen samt ihren Waffen zu IS und Co. übergelaufen sind, wurde das Programm im letzten Jahr wohl weitgehend eingestellt. Waffenlieferungen, vor allem über die Türkei, liefen aber seit 2011. Ohne diese Unterstützung wäre der IS wohl nicht geworden, was er ist. Auch die Vermarktung von Öl und Antiquitäten lief lange Zeit wohl reibungslos. Wenn Sie das Wechselspiel zwischen globalisiertem Terror, Religion und Profit in einem Satz zusammenfassen, dann lautet der: Religion ist das Vehikel, Terror die Praxis, Profit ist das Ziel. Wie begegnen wir diesem Phänomen am besten? Immer mehr Bomben und Krieg oder? Sicherlich nicht. Wenn ernsthaft Frieden gewollt wäre, müssten die Waffenexporte in die Region sofort und vollkommen eingestellt werden, denn die Waffen sind auch wichtige Handelsgüter. Wie sonst konnten die an kurdische Peschmerga im Nordirak gelieferten deutschen Milan-Raketen in die Hände des IS gelangen? Es müsste endlich Artikel 2.7 der UN-Charta respektiert werden, der jede Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Landes verbietet. Es müssten private militärische Unternehmen, die vor allem im Irak für Kriegsverbrechen verantwortlich sind, weltweit verboten werden, und die Welt müsste Abschied nehmen von der neoliberalen Ordnung, die weltweit Elend und Perspektivlosigkeit produziert und Gewaltakteuren wie dem IS die soziale Basis für ihre Rekrutierung liefert. Werner Ruf ist emeritierter Professor mit den Arbeitsschwerpunkten internationale und intergesellschaftliche Beziehungen und Außenpolitik. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leserinnen und Leser die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes und SoundCloud hören und wenn Sie mögen, dort eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über jede Hilfe.